Gut. Und zwar war es das letzte Mal bei der Einführung, dass wir so einen Überblick gegeben haben von Betriebssystemen. Und in dem Fall hier würden wir jetzt halt den nächsten Schritt machen, würden uns sozusagen die Betriebssystemarchitektur mal kurz anschauen. Was gibt es da so für unterschiedliche Konzepte? Und die Sachen, die am weitesten verbreitet sind, sind auf der einen Seite monolithische Ansätze, auf der anderen Seite gibt es die Mikrokernansätze und dann gibt es natürlich so Mischformen, die so zwischendrin liegen und die zum Teil Sachen aus dem Monolithischen haben und Sachen oder Ansätze aus dem Mikrokernansatz. Wenn man sich den Monolithischen hier anschaut, dann ist es so, wenn man einfach mal so von der Zeichnung hier ausgeht, dass man effektiv, könnte man sagen, man hat drei Schichten. Und die drei Schichten sind einmal auf der Ebene, oder die auf der obersten Ebene sind hier die Anwendung, auf der untersten Ebene natürlich hier die Hardware und zwischendrin habe ich hier das Betriebssystem. Und das Betriebssystem ist so, dass das natürlich jetzt halt eine ganze Menge an Funktionen beinhaltet und damit im Grunde genommen unter dem Systemmodus oder Kernel Mode abläuft. Das heißt, Kernel Mode haben wir natürlich auch gesagt, das ist ein geschützter Bereich, das heißt, hat Zugriff auf alle Funktionen, die vom System zur Verfügung gestellt werden. Und was auch noch ein wichtiger Punkt ist, es hat also eine hohe Ablaufpriorität und es läuft unter kompletter Unterbrechungssperre. Also hier komplette Unterbrechungssperre. Und das heißt also hier, wenn das Betriebssystem hier läuft, dann ist so, dass andere Anwendungen das Betriebssystem nicht unterbrechen können, sondern das läuft ein Stück weit, wenn es zu Ende ist und die Funktion beziehungsweise den Ablauf wieder abgibt, dann können Benutzerprozesse laufen. Wenn man sich das Ganze hier anschaut, dann habe ich hier wieder sozusagen drei, man kann das Ganze auch wieder in drei Ebenen unterteilen. Man hat hier sowas wie die Hauptprozedur und das ist genau die Prozedur, die mehr oder weniger die Schnittstelle nach außen hin repräsentiert. Das ist, wenn Sie Java oder C programmieren, wäre das sowas wie Main, nämlich dieser Hauptablauf. Dann habe ich hier Systemfunktionen, also hier die entsprechenden Systemfunktionen, die bestimmte Dienste realisieren. Die sind jetzt alle in dem Kasten hier drin. Und das dritte sind diese Hilfsfunktionen. Und die Hilfsfunktionen sind typischerweise nach außen hin nicht sichtbar, sondern die werden entweder von der Hauptprozedur beziehungsweise von den Systemfunktionen halt genutzt. Der Punkt ist auch so, dass sich die natürlich jetzt gegenseitig aufrufen, beziehungsweise die Hauptprozedur ist so die Einstiegsstelle und dann würden entsprechende Systemdienste aufgerufen werden und die Systemdienste können sich natürlich wieder gegenseitig aufrufen und zusätzlich nutzt man also hier die Hilfsfunktionen. Wichtig ist so, dass hier das Betriebssystem im Arbeitsspeicher permanent drin enthalten ist. Und man bezeichnet das hier oft auch nicht nur als Betriebssystem, sondern auch als Betriebssystemkern. Weil, wenn Sie jetzt beispielsweise noch andere Sachen anschauen, wie vielleicht das User Interface Management oder sowas, das würde man typischerweise auslagern, nämlich hier als Prozesse, die ähnlich wie Benutzerprozesse behandelt werden. Die Problematik, die sich hier ergibt bei dem Ganzen, schauen wir mal, ob das, dass die oft schwierig zu warten sind. Und zwar ist so, dass das ja relativ groß ist. Und das ist also nicht so ein kleines Stück, sondern das ist ein relativ großes Stück Software. Und der Punkt ist natürlich, wenn ich jetzt beispielsweise bei den Hilfsfunktionen oder bei den Systemdiensten irgendwas modifiziere, jetzt rufen die sich natürlich auch untereinander auf. Und das ist so, dass oft der Überblick verloren geht für die Leute, die das implementieren, wenn sie Änderungen machen. Was sind die Konsequenzen, wenn ich die Änderung durchziehe? Das kann sein, dass das an ganz anderen Stellen natürlich Probleme auslöst. Und das ist natürlich auch dadurch verursacht, dass ja so dieses Betriebssystem nicht von 1 oder 10 Personen realisiert wird, sondern unter Umständen sind da hunderte Leute da dran. Und man weiß ja nicht, was die anderen 50 oder was Personen gemacht haben. Und deshalb weiß man auch oft nicht, was so die Konsequenzen sind. Und die Erweiterung entsprechend ist natürlich auch schwierig. Und speziell bei Synchronisation, wenn also hier Systemdienste da sind, die man also gegenseitig synchronisieren muss, kann es unter Umständen dann doch sehr oft zu Fehlern auftreten bei Veränderungen oder Erweiterungen. Unix ist ein Beispiel, also das ursprüngliche Unix ist ein Beispiel für so einen monolithischen Ansatz. Und es gibt eine Möglichkeit, das Ganze etwas zu verbessern, nämlich mit diesen geschichteten Systemen. Und das geschichtete Systeme, die kennt man ja auch aus Rechnernetze. Also hier beispielsweise die Protokollhierarchien für die Übertragung. Und das hat man natürlich auch mal bei Betriebssystemen versucht. Und zwar, dass sie im Grunde genommen ihr Betriebssystem schichtenartig aufbauen. Jede Schicht hat hier eine wohldefinierte Aufgabe. Das heißt also, die hat genau bestimmte Funktionen, die erledigt werden müssen. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, es gibt wohldefinierte Schnittstellen einerseits zu der oberen Schicht, andererseits zur unteren Schicht. Was typischerweise bei so einem geschichteten Ansatz verboten ist, das heißt also hier, ich gehe hier von einer Schicht N und mache hier einen kurzen Weg, sage ich mal hier zur Schicht 0 und umgehe die Schichten zwischendrin. Sondern das ist hier typischerweise verboten, sondern wenn man hier die Funktionen von unteren Schichten, die weiter drunter liegen, nutzen will, dann muss man effektiv die Schichtenhierarchie nach unten gehen. Und zwar immer durch diese wohldefinierten Schnittstellen. Weil auf diese Weise kann man sicherstellen, dass wenn beispielsweise Sie nehmen die Schicht N-1 raus, lassen die entsprechenden Schnittstellen nach oben und unten gleich, und die Funktionalität bleibt auch gleich, aber die Implementierung der Funktionalität wird verändert. Beispielsweise durch einen besseren Algorithmus für Prioritätenverwaltung oder sonst was. Und damit sind Sie sichergestellt, dass das weiterhin funktioniert. Und dagegen, wenn Sie solche Umgehungen machen, dann haben Sie immer die Gefahr, dass unter Umständen die Sachen nicht mehr so funktionieren, wie man sich das vorgestellt hat. Man kann sich hier das vorstellen, dass im Grunde genommen, das ist die Rechner-Hardware, das wäre sowas wie eine abstrakte Maschine. Für die nächste Schicht drüber, die hat so die Perspektive, das darunter ist meine Hardware. Aber es ist im Grunde genommen die abstrakte Hardware, eine Abstraktion. Und genauso, wenn man die Schicht N nimmt, die nimmt natürlich an, das wäre sowas wie meine abstrakte Maschine. Im Grunde genommen weiß es gar nicht, wie viele Schichten hier noch dazwischen drin sind. Und damit die Zielsetzung, die man hier verbindet, ist die Reduktion der Systemkomplexität, wenn ich jetzt Änderungen durchführe, dass das Ganze einfach überschaubarer und besser handhabbar ist. Das war also ein Ansatz, die Komplexität von monolithischen Systemen einfach mal zu reduzieren und zu überschaubarer zu machen. Der andere Ansatz, der häufig jetzt zu finden ist und den es der in den Mitte, Ende der 80er Jahre entwickelt worden ist, ist der Mikrokernansatz. Und zwar, da geht es darum, dass man also davon ausgeht, mein Betriebssystem ist nicht ein monolithischer Block, sondern ich habe einerseits einen Mikrokern. In diesen Mikrokern packe ich nur Basismechanismen rein. Und ein wichtiger Punkt ist natürlich die Frage, was gehört zu den Basismechanismen und was gehört nicht dazu. Und wenn man jetzt hier einfach, ich habe hier mal so die wichtigsten aufgelistet von den Basismechanismen, beispielsweise die Prozesskommunikation, das ist nicht das Nachrichtenmanagement, das heißt also das Erstellen von Nachrichten, sondern hier geht es wirklich nur darum, wie die Nachrichten zwischen Prozessen ausgetauscht werden. Weil wir haben ja beim letzten Mal gehört, dass unsere Prozesse auch einen neben den Aktivitätsträger und den ausführbaren Code auch einen Adressraum haben, in dem sie ablaufen. Und der Adressraum, das ist eine isolierte Einheit. Und jetzt ist es natürlich so, dass man, wenn man also hier Informationen austauscht, dann muss ich ja sowas machen, dass ich Daten, die von dem sendenden Prozess in dessen Adressraum drin enthalten sind, die muss ich in den Adressraum des Empfangsprozesses reinbekommen. Aber der sendende Prozess darf ja nicht in den Empfangsprozess Adressraum schreiben. Und das ist jetzt so, das ist eine Aufgabe, die über den Mikrokern gelöst wird. Da habe ich einmal die Schutzmechanismen für die Adressräume drin und andererseits natürlich jetzt so den Transfer der Informationen von einem Adressraum in den anderen Adressraum rein. Und das ist eine geschützte Funktion, weil die darf ich nicht den anderen Prozessen auch erlauben. Viele von den anderen Funktionen, die werden als sogenannte Server realisiert. Beispielsweise Netzwerkserver, Prozessserver. Der Prozessserver macht das Management, welche Prozesse existieren, wenn ich neue Prozesse generiere oder wenn ich Prozesse lösche. Bei dem Memory Server, da kann man natürlich, oder das nehmen wir jetzt bei den Prozessen, nehmen wir das sowas her, dass man unterscheiden zwischen Mechanismus, also hier Mechanismus bei der Wer darf rechnen und Strategie oder Policy. Und wenn wir jetzt einfach mal uns überlegen, eine wichtige Aufgabe ist ja, welcher Prozess darf auf der CPU rechnen? Und jetzt kann man hier zwei Sachen unterscheiden, nämlich mit Mechanismus und Strategie. Strategie kann man sich beispielsweise überlegen, das wäre also so etwas wie, welche Prioritäten werden den Prozessen zugeordnet? Und man könnte ja sagen, ein Prozess, der eine gewisse Zeit nicht gerechnet hat oder längere Zeit nicht gerechnet hat, der wandert mit seiner Priorität hoch. Ein Prozess, der relativ viel gerechnet hat, der verliert sozusagen an Priorität. Weil ein wichtiger Aspekt ist ja, irgendwann soll jeder Prozess mal drankommen und wir lassen jetzt einfach mal Echtzeit außen vor, dass wir also nicht irgendwie bei Videoserver oder beim Atomkraftwerk sagen, also die Prozesse, die haben die höchste Priorität, sondern wir nehmen einfach normale Anwendungsprozesse. Und das wäre jetzt so eine Strategie, dass man sagen kann, je mehr er gerechnet hat, desto mehr verliert er an Priorität. Ein anderer Prozess, der lange nicht gerechnet hat, gewinnt an Priorität. Und das wäre jetzt etwas, was beispielsweise in so einem Prozessserver für das Management von den Prozessen gemacht wird. Und das könnte so ein Server hier, so ein Systemprozess. Also das hier sind Systemprozesse, die genau diese Prioritäten berechnen. Und der Mechanismus für die Zuteilung jetzt von den Prozessen, wie er rechnen darf, das wäre also dann genau, dass ein bestimmter Prozess, der ausgewählt worden ist, der wird jetzt rechnend gesetzt. Das ist genau der, der rechnen darf. Das heißt, bei der CPU-Zuteilung, da schaue ich nicht mehr lang nach, welcher Prozess darf rechnen, muss ich die Priorität ändern, sondern das macht jetzt hier so unser Prozess-Server. Dann habe ich eine Liste, der Prozess, der als vorderster in der Liste steht, das ist genau der, der auswählbar ist als nächster Prozess. Dieser Mikrokern wählt einfach aus der Liste den vordersten aus und der wird dann bei der CPU-Zuteilung zugeteilt. Und jetzt sieht man natürlich, das geht sehr schnell, weil einfach den ersten Prozess zu nehmen, das geht ruckzuck. Und das heißt natürlich hier, dieser Mikrokern wird nur für kurze Zeit blockiert. Also hier wird nur für kurze Zeit blockiert. Und das heißt natürlich hier auch, der benötigt relativ kurze Zeit. Und wenn man den monolithischen Ansatz hier hat, hat man ja alles in dem Betriebssystem drin. Da wäre beispielsweise auch die Strategie, wie die Prioritäten vergeben werden, wie die Prioritäten angepasst werden, die wären alle in dem Betriebssystem Teil drin. Und das würde heißen, dass diese ganze Berechnung unter Unterbrechungssperre läuft. Jetzt ist so, dass nur der Teil unter Unterbrechungssperre läuft, der andere nicht. Und den könnte ich also unterbrechen in der Zeit, wenn irgendwie was Wichtiges abläuft. Und man sieht hier schon, man nutzt hier bei der Art und Weise schon sowas wie ein Client-Server-Konzept. Und beispielsweise, ich habe ein Benutzerprogramm, das schickt eine Anforderung, weil es möchte irgendwas anzeigen am Bildschirm. Dann wird eine Nachricht verschickt. Also eine Anforderung ist im Grunde genommen eine Nachricht, weil es gibt eine Prozesskommunikation. Und jetzt mit dem Display-Server wird die Information mitgeteilt, was er anzuzeigen hat. Und dann kommt halt die Information zurück, ist okay oder wurde angezeigt oder fehlerhaft oder was auch immer, je nachdem, was im Display-Server festgestellt wird. Und man hat hier genau dieses Client-Server-Konzept. Hier habe ich den Client, das ist der Server. Natürlich kann ich auch andere, dass beispielsweise der File-Server mit dem Display-Server kommuniziert. Und für manche Sachen ist dann auf einmal der File-Server der Client und kommuniziert über den Mikrokern mit dem Display-Server und dann wäre also hier auch wieder eine Client-Server-Beziehung. Und das, man sieht also hier, diese Art von Konzept findet man nicht nur im Internet, wo sie sagen, naja, ich habe einen Webbrowser, das ist der Client und ich habe den Webserver, das ist der Server im Hintergrund, der auf einem entfernten Rechner läuft, sondern das kann ich natürlich auch genauso in einer Betriebssystemumgebung entsprechend auch realisieren. Und ich habe natürlich so die Möglichkeit, wenn man sich das anschaut, so diese Server, die könnt ihr natürlich jetzt auch leicht verteilen. Das heißt also hier, die müssen nicht notwendigerweise auf einem Rechner laufen, sondern ich könnte die jetzt auf einen anderen Rechner eigentlich auslagern. Also hier Unterstützung verteilter Systeme. Und man würde dann damit enden, dass man also sagt, naja, ich habe sowas wie ein verteiltes Betriebssystem. Auf jedem Rechner läuft sozusagen mein Mikrokern und vielleicht ein paar essentielle Dienste. Die anderen Dienste, die sind verteilt über mehrere Rechner hinweg. Und das kann ich natürlich auch leicht entsprechend anpassen und austauschen. Flexibilität habe ich. Und Erweiterbarkeit, ich könnte natürlich hergehen und neue Server hinzufügen, muss schauen, dass entsprechend die Schnittstellen zwischen dem Benutzermodus, also zwischen dem User Mode und Kernel Mode, dass das zusammenpasst. Und ich könnte natürlich, habe hier, was ich sicherstellen muss, eine einheitliche Schnittstelle. Alle nutzen eine einheitliche Schnittstelle und damit habe ich hier die Möglichkeit, das Ganze zu erweitern. Die Unterscheidung, also die Trennung Mechanismus Strategie, das ist jetzt nicht nur bei der CPU-Zuteilung relevant, sondern ich könnte das genauso auch machen bei der Speicherverwaltung, macht man das genauso. Wenn wir später mal sehen werden mit der Seitenadressierung oder mit dem Paging, da ist so der Mechanismus des Pagens, wie ich Seiten aus- und einmappe von der Festplatte in den Hauptspeicher, das mache ich nach hier drin. Dagegen die Auswahl, welche Seite ich rauswerfe oder welche Seite ich einlagere, das könnte natürlich hier über diesen Memory Server machen. Und auf diese Weise ist sicherlich so, dass man hier einen relativ flexiblen Ansatz hier hat, wie man das Ganze hier realisieren kann. Nachteil natürlich ist folgender, wenn ich also hier die Kommunikation von Prozessserver, Displayserver habe, ich habe eine gewisse Zeitverzögerung, die sich dadurch ergibt, dass hier das Ganze über den Mikrokern rübergeht. Das heißt, wenn ich natürlich alle in dem Kern drin habe, dann sind die ja alle in demselben Adressraum, sind alle in derselben Umgebung. Da kann ich natürlich sehr schnell zwischen diesen Systemeinheiten umschalten. Hier ist es so, ich muss ja zunächst hier so eine Message schicken, die wird hier verarbeitet und dann wird sie weitergereicht. Ich habe also hier einen gewissen Zeitaufwand und eine Zeitverzögerung. Jetzt kann man uns mal anschauen, so Beispiele von existenten Betriebssystemarchitekturen. Das Unix, das habe ich vorher schon gesagt, das ist eher ein monolithischer Ansatz und kommt natürlich auch daher, weil das Unix gibt es ja schon recht lange, seit den 70er Jahren. Also hier kann man dazu schreiben, kein Mikrokern. Und das entstand ja Anfang, Mitte der 70er Jahre bei AT&T, Bell Labs. Und ist so, dass man hier natürlich sowas hatte. Ich habe mein Betriebssystemkern, da ist auch das Dateisystem drin, was natürlich bei den Mikrokernarchitekturen als eigener Server, als eigenes Systemdienst, Systemprozess ausgelagert ist. Da ist die gesamte Prozessverwaltung drin, der Prozessorverwaltung, also das CPU-Scheduling, Arbeitsspeicherverwaltung und auch die Unterbrechungsverwaltung und dann natürlich auch die entsprechenden Gerätetreiber. Zusätzlich habe ich hier meine Schnittstelle, meine Systemschnittstelle und ich habe meine Benutzungsschnittstelle. Das heißt, ich habe hier meine Bibliotheken. Also hier Bibliotheken für, was habe ich da drin? Standard I.O. Dann habe ich hier auch so Funktionen drin, wie was ich das letzte Mal erwähnt habe, oder das Malloc und Free. Das sind hier solche Bibliotheksfunktionen, die ich hier drin habe. Und da kann man also hier sagen, nutzbar über C. Das sind typischerweise sind es so Routinen, die Sie entsprechend dann aufrufen können in C und die können Sie dann entsprechend verwenden. Und diese Bibliotheken, die werden dann in Ihre Programme einfach bei der Übersetzung eingebunden. Und wichtig an dem Ganzen ist so, im Rechner wird immer das gesamte Betriebssystem beispielsweise in den Arbeitsspeicher eingebunden. Und das bedeutet jetzt nicht, um das gleich zu sagen, dass immer das gesamte Betriebssystem resident im Arbeitsspeicher drin ist. Also das heißt es nicht im physischen Arbeitsspeicher, sondern das ist resident in Ihrem virtuellen Arbeitsspeicher drin. Und da kann es natürlich sein, dass Teile auf die Festplatte von Ihrem virtuellen Arbeitsspeicher auf die Festplatte ausgelagert werden und dann, wenn sie benötigt werden, wieder eingelagert werden. Also hier ist es nicht im physischen Arbeitsspeicher drin, aber im virtuellen Arbeitsspeicher ist es drin. Open, Close, glaube ich, die kommen später bei Linux nochmal. Dann das nächste, was wir uns anschauen können, ist Windows NT, ganz kurz. Das gibt's, wird ja auch nicht mehr aktualisiert. Und das schaut schon ein bisschen komplexer aus. Man hat hier zwei interessante Teile, die vielleicht ein Fortschritt in dem Sinne waren nach der Entwicklung von Unix, nämlich diese Hardware Abstraction Layer, dieses HAL. Und zwar, man hat alle Abhängigkeiten von der Hardware, hat man hier zentral konzentriert. Das heißt also, man hatte hier die Möglichkeit, sehr schnell von einer Rechenarchitektur, von einem Hersteller zu einem anderen das Ganze zu portieren, weil der Teil hier oben unverändert geblieben ist und auch der Kernel und nur dieser HAL-Bereich, der musste entsprechend angepasst werden, ob das Intel-Architektur, ob das AMD ist, ob das Motorola oder was auch immer war. Und deshalb ging das relativ schnell immer, Windows von einer Rechenarchitektur auf eine andere zu portieren. Man konnte sich hier drauf konzentrieren. Der andere Punkt ist so, man hat hier einen Kernel und da kann man sagen, das ist kein Mikrokern. Also hier, das ist hier kein Mikrokern. Das ist also nicht der, wenn man jetzt den Begriff liest, meint man also hier Mikrokern. Nein, ist es nicht, weil hier das Ganze unter Kernel-Mode läuft, also nicht nur das Kernel. Das Kernel, was hat der? Der hat hier so zwei Teilbereiche, der hat sogenannte Control Objects. Und was versteht man da drunter? Das sind beispielsweise prozessprimitive Prozessobjekte, Unterbrechungsobjekte, die hier reingehören. Und dann gibt es noch einen zweiten Bereich, diese Dispatcher Objects. Da gehören dazu Sachen wie Ereignisse, Timer, Semaphore, das sind ja so Koordinierungseinheiten, wer darf wann auf was zugreifen. Also das sind so Teile, die als Dispatcher Objects entsprechend gehandelt werden. Darüber gibt es die Object Manager. Da geht es darum, dass die Objekte verwaltet werden, also alle Systemobjekte, Prozessobjekte, also erzeugen und aber auch Thread-Objekte und so weiter. Security Manager, der handhabt den Zugriff, auch von außen. Prozessmanager, da geht es darum, wie die Zustände von den Prozessen sind. Sind sie rechnend? Sind sie wartend auf irgendwelche Ereignisse? Das heißt also, die sind für die entsprechend aber auch für die Löschung und für die Verwaltung von den Prozessen zuständig. Local Procedure Call Facility, das ist genau das, um beispielsweise die Kommunikation zwischen Prozessen zu realisieren. Das heißt, wenn sich Prozesse gegenseitig irgendwie Informationen schicken oder die Ergebnisse wieder zurückschicken dann. Und das erfolgt über diese Local LPC Facility. Virtual Memory Manager, das ist Paging, also Seitenadressierung und sowas. Und darauf wurden ja dann DLLs, kennt ja jeder, wenn sie mit Windows arbeiten, die gibt es ja schon lange und auch unter Windows NT und die haben sie ja unter Windows 7, gibt es ja die DLLs immer noch, also die Dynamic Link Libraries, die sie je nachdem, ob sie es benötigen, in Applikationen einbinden können und die ja auch immer so ein Aspekt sind, wo wo mal Software funktioniert und mal nicht funktioniert, je nachdem, was man für eine Library hat. Und darauf konnten dann unterschiedliche Clients realisiert werden. OS 2 war ein Betriebssystem von IBM. Dann Windows 32 konnten sie drauf realisieren. Oder POSIX war ein Unix-Standard. Und entsprechend konnten sie da ganz unterschiedliche Subsysteme realisieren. Wenn man sich das anschaut, die Nachfolgesysteme, XP, Vista, Windows 7, Windows 8, hatten eine sehr ähnliche Struktur. Windows 10, das ja jetzt hat angepriesen wird. Und ich habe ja vor kurzem gelesen, dass in den USA jeder gezwungen wird, auf Windows 10 zu migrieren und dass es keine Wahl mehr gibt, sondern wenn sie das Fenster sehen, dann werden sie schon migriert. So hat sich das angehört. Das ist so eine Architektur-Mischform. Also hier, und zwar Mischform von Mikrokern und geschichtet. Also hier geschichteter Ansatz. Und wie das jetzt konkret genau ausschaut, weiß ich nicht. Ich habe noch keine so ein Architekturbild jetzt konkret gesehen. Programmiert wurde es hauptsächlich in C und C++. Und also nicht C-Sharp. Also das hat mich überrascht, sondern es ist C. Und also der größte Teil ist C meines Wissens und nur ein kleinerer Teil ist in C++ realisiert worden. Das nächste, was vielleicht interessant noch auch ist, ist Linux. Und Linux entstand ja in den Anfang der 90er Jahre mit Linus Torvalds aus Finnland. Und ein wichtiger Punkt ist natürlich so, dass Linux halt frei ist und dass es natürlich auch eine kooperative Weiterentwicklung ist durch diese Open Source Community. Und wo? Bei Linux? Das kann gern sein. Ja, da fehlt ein Pfeil. Da ist so, dass es ist so, dass manchmal bei der Migration, dass die Linien erhalten bleiben und die Pfeile verschwinden. Genau. Okay. Die aber wichtig, glaube ich, man kann sagen, bei Linux, also es wird man in der Klausur nicht abfragen. Ein wichtiger Punkt von Linux ist so, dass es wirklich eine der ersten Ansätze war mit der Open Source Community. Und in den 90er Jahren wurden ja Open Source ganz, ganz suspekt von Industrie und auch Nutzern gesehen. Und Linux war so das Beispiel dafür, dass es wirklich funktioniert. Und dass es auch, man kann sagen, gut funktioniert und sehr gut funktioniert. Weil wenn Sie die Server anschauen, sowohl hier, aber dann auch bei vielen Unternehmen, die sind häufig Linux-basiert. Und auch die, wenn Sie die Großrechner anschauen, die laufen Linux. Und das ist jetzt nicht mehr so ein spezielles Betriebssystem. Wichtig ist so, das ist nicht wirklich ein Mikrokernansatz, aber es hat eine modulare Struktur und versucht auf die Art und Weise so die Vorteile des Mikrokernansatzes auch zu realisieren. Und zwar, Sie haben hier das dynamische Aus- und Einladen, also hier dynamisches Aus- oder zuerst, eigentlich müssen wir das Einladen zuerst nennen, weil sie zuerst, bevor sie es ausladen können, müssen sie es einladen. Also dynamisches Ein-Ausladen von den Modulen, je nachdem, wie der Bedarf ist. Und das ist natürlich schon so, dass Ihr Linux-System dann entsprechend, wenn Module halt meistens draußen bleiben, relativ klein und überschaubar werden. Hat auch den Vorteil, dass in den Modulen so die Funktionen gebündelt sind und dass sie wohl definierte Schnittstellen haben. Und das hat natürlich so den Vorteil, wenn Sie in einem Modul was ändern, dass Sie dann natürlich, und wenn die Schnittstellen gleich bleiben, dass Sie kein Problem haben, dass Sie hier negative Konsequenzen nach sich ziehen. Wichtig ist auch so, dass die hierarchisch organisiert sind und damit können Sie auch sozusagen Dienstaufrufbeziehungen haben. Sie haben also hier Dienstaufrufbeziehungen und damit haben Sie genau das, was ich auch bei Mikrokernansatz gesagt habe, dieses Client-Server-Verhalten. Das habe ich jetzt hier auch und kann ich jetzt hier auch genauso machen. Und die Beschreibung, gut, ich habe also hier, jeder Modul hat zwei Beschreibungen, eine Modulbeschreibung mit Name, Größe und die anderen Referenzierten und dann natürlich auch eine Symboltabelle für die exportierten Symbole. Also da werden die exportierten Symbole sind hier drin. Und jetzt kann man hier so die ganz verschiedenen Module, auf der untersten die Hardware, dann habe ich hier die Hardware, kann natürlich sogenannte Unterbrechungssignale generieren. Wenn Sie beispielsweise eine Division durch Null haben, dann wird die durch die Hardware erkannt und diese Hardware generiert sozusagen jetzt hat eine Unterbrechung, das ist ein Trap und dieser Trap wird konvertiert in ein Signal, Und das wird dann an den Benutzerprozess weitergemeldet, nämlich die Information Division durch Null. Und in dem Sinne abgefangen durchs Betriebssystem und dann weitergereicht an den entsprechenden Benutzerprozess. Und da kann man natürlich auch solche Sachen hier, sieht man, das sind hier so Hauptfunktionen. Und darunter habe ich dann natürlich entsprechende Unterfunktionen. Und im Grunde genommen habe ich dann wirklich so eine Haupt, was ich mit den Pfeilen habe, die deuten die Hauptinteraktionen an. Aber diese Pfeile sind jetzt nicht vollständig. Also es ist nicht so, dass Sie die als Gott gegeben annehmen können, sondern es kann sehr wohl auch hier andere zusätzliche Interaktionen sein. Weil dann wird man das Zeichenmaterial hier einfach zu voll. Nur als Information. Okay, damit würde ich jetzt an der Stelle schließen und dann sehen wir uns nächste Woche am Montag wieder. Wiederschauen.